Ihr betretet die Krypta. Ein eisiger Hauch der Fäulnis weht euch entgegen. Aus uralten Sarkophagen erheben sich bedrohlich laut zwei in Lumpen gehüllte Gestalten. Würfelt Initiative und stellt euch den Gruftschrecken. Gruftschrecken, der deutschsprachige Oldschool-Rollenspiel-Podcast.
Die Gruftschrecken brechen in mysteriöse Türme mächtiger MagierInnen ein, um gestohlene Träume zurückzurauben. Seid dabei, wie sie in bester Fighting-Fantasy-Manier auf die fantasievollsten Gegner, Gefahren und Rätsel treffen.
Willkommen zu dieser Gruftschrecken-Folge, in der wir uns unseren Albträumen stellen werden und uns dafür mit Hilfe des Abenteuers von Diogo Nogueira, The Dream Thieves, in eine Stadt mit 6 Traumtürmen wagen. Vor unserer Besprechung müssen wir aber noch erwähnen, dass der Blog 10-Foot Pole das Zine oder dieses Abenteuer ebenfalls reviewed hat, wobei Review eigentlich eine falsche Beschreibung der Tatsachen ist, denn das Abenteuer wurde dort wirklich verbal zerrissen. Wir werden heute also mal sehen, ob wir am Ende mit einer genauso schlechten Meinung über dieses Abenteuer aus dieser Folge herausgehen oder ob es bei uns besser ankommt. Und Moritz kann uns etwas zum Hintergrund dieses Abenteuers erzählen.
Ja, die TraumdiebInnen ist ein herausforderndes, surreales Raubabenteuer, wie man auf dem Cover erkennt. Ja, es gibt kein schönes deutsches Wort für heist, ich weiß. Aber es geht darum, irgendwo einzubrechen und Sachen zu organisieren. Das ist ein Abenteuer aus dem Jahr 2022 für das Azag, A-Z-A-G-RPG, und ist kompatibel zu Advanced Fighting Fantasy. Das heißt, wir haben wirklich nur 3,5 Werte für alles und gut ist. Diogo Nogueira ist sehr, sehr rührig in der Szene und bringt schnell und viel Kram raus, der aber, finde ich, immer ein gewisses Niveau hat. So richtigen Müll habe ich von ihm noch nie gesehen. Ihr könnt euch beispielsweise Primal Quest, Cosmosaurs oder Fire and Fangs mal ansehen. Das wird nicht euer Schaden sein. Ja, vielleicht, wenn ihr nach Diogo Nogueira sucht, sucht nach Diogo Oldskull. Nicht nach dem Realnamen, dankt mir später dafür. Ja, ich weiß, ihr seid neugierig. Ihr habt es jetzt alle schon gegoogelt, aber naja, viel Spaß. Zurück zu The Dream Thieves, denn das enthält Illus von Perplexing Ruins. Ich habe keine Ahnung, wer das ist oder ob das ein Kollektiv ist. Keine Ahnung, das ist ja wieder, ihr wisst schon, 2022 irgend so neumodischer Schnickschnack, wo ich keine Ahnung von habe. Und das Abenteuer hat keinen festgelegten Stufenrahmen. Das ist immer schwierig. Also mal schauen, ob das seinen Job machen wird. Die Grundsituation ist folgende. Die Gruppe wird auf eine mächtige Gruppe von MagierInnen, und zwar die Unvergänglichen, gehetzt, die die Träume anderer Personen sammeln und diese Träume sollen sie jetzt zurückholen. Mir gefällt direkt mal großartig, dass das Abenteuer am Anfang auswürfeln lässt, wer welchen Traum aus welchem Turm gestohlen haben will. Und so spiele ich immer nur Teile des Moduls und kann mich immer auf neue Abenteuer vorbereiten. Dieser komplette modulare Ansatz gefällt mir super. Also von mir schon mal das erste Plus. Und damit ihr so ein bisschen in Diogos Fantasie-Gedankenwelt eindringen könnt, der Auftrag kann kommen von Alul, dem neunfingerigen Zauberer. Von Yazav, dem Nomadenkönig. Von Mazarin, der Assassinenprinzessin. Von Ima, dem kindlichen Propheten. Diara, der Blumenhexe. Oder von Sartis, dem gesichtslosen Wanderer. Das finde ich schon geil. Allein die Namen rocken. Ich weiß sofort, was hier von mir verlangt wird und in welche Richtung das geht. So gut wären meine Namen, die ich für irgendwelche Abenteuer mir ausdenken würde, niemals. Und das tut mir leid. Es wird auch erklärt, wie ich mit mehreren AuftraggeberInnen spielen kann oder mit anderen Abenteueraufhängern, wie die Traumzauberei funktioniert, also ein ganz kleiner, schicker Regelmechanismus. Und es gibt wieder eine komplette Seite, die die potenziellen GegnerInnen vorstellt. Und mir gefällt sehr gut, die sind alle nicht geschlechtlich festgelegt. Es wird immer nur von they gesprochen. Ich habe deswegen mal in der Aufzählung einfach immer abwechselnd männlich-weiblich genommen. Aber ihr könnt euch die so vorstellen. Wahrscheinlich sind es mehr so Entitäten als Personen. Wir haben Salie, die Schattenträumerin. Inaya, den Flammenträumer. Aizat, die Frostträumerin. Ranarob, den Spinnenträumer. Vlasir, die Schlangentänzerin. Und Leytir, den Schädelträumer. Also, das sind 6 mächtige Wesen, die irgendwie mit Träumen zu tun haben und immer mit bestimmten Arten von Träumen. Aber das werdet ihr dann auch gleich bei ihren Türmen nochmal genauer erfahren. Ja, wie leite ich denn den ganzen Kram? Erzähl! Bisher bin ich noch ein bisschen ratlos.
Ja, wie leitet man das Ganze? Indem man vor allen Dingen die Charaktere in diese Stadt schickt, in der sich diese 6 Türme befinden. Und das erste Hindernis, das sich den Charakteren stellt und das sie im wahrsten Sinne des Wortes überwinden müssen, sind immens hohe Wände aus Lapislazuli, die sich magisch vergrößern, wenn man versucht, sie zu überklettern. Es gibt allerdings 2 Eingänge in die Stadt, in der sich die einzelnen Türme der Magier befinden, die allerdings von Soldaten bewacht werden, die dann zum Teil bestechlich sind oder sich irgendwie anderweitig beeindrucken lassen. Eine weitere Alternative, um Zugang zu der Stadt zu erhalten, sind die uralten Dungeon-Tunnel, deren Eingänge erst einmal gefunden werden müssen und in denen man hoffen muss, dass man nicht auf untote Gegner trifft. Sollten die Charaktere diese Herausforderung überwinden, müssen sie sich in den geometrisch-magisch ausgerichteten Gassen der Stadt erst einmal zurechtfinden, um dann die Traumtürme zu finden und betreten zu können. Und wenn sie die kristallinen Traumtürme entdecken, bekommen wir hier als Spielleitung eine Anleitung, wie man diese Türme gestaltet. Und das passiert mit Hilfe von 6W6, die man auf ein A4-Blatt wirft und deren Ergebnisse dann anzeigen, was sich an welcher Stelle befindet. So ist zum Beispiel der Würfel mit dem niedrigsten Würfelergebnis der Eingang zum Turm. Die Würfelergebnisse bestimmen dann auch, welche Verbindungen zwischen den einzelnen Räumen bestehen. Und ich finde die Idee auf jeden Fall schon mal kreativ, denn sie führt dazu, dass alle Türme wirklich sehr unterschiedlich sein werden und auch bei einem wiederholten Spielen dieser Abenteuermann auf wieder neue Dinge treffen kann. Wir bekommen außerdem in diesem Kapitel noch eine Zufallstabelle für Ereignisse, die eintreten, wenn Charaktere neue Räume betreten, und außerdem eine Beschreibung, dass Träume, die in den Räumen zu finden sind und übrigens in Form von kleinen Fläschchen mit farbigem Öl erscheinen, schwer erreichbar sein sollten, aber auch mit Schätzen umgeben sind. Und das erinnert mich irgendwie ein bisschen an diese Regale voller Erinnerungen in einem nicht näher genannten Zauberer-Franchise im englischen Raum.
Gut, die 6 Türme, die haben zuerst den Schattenturm. Und wie ihr gerade erklärt bekommen habt, gibt es keine fixen Raumpläne. Also ihr werdet hier keinen einzigen Turmraumplan finden, sondern wir generieren die Räumlichkeiten und erhalten dann jeweils in jedem Kapitel zu jedem Turm eine kurze Zusammenfassung, was diese Räume und diesen Turm besonders macht. Gefällt mir gut. Und der Schattenturm wird von Saleh beherrscht, der oder die, wir wissen es nicht, Träume sammelt, die Bezug zu Ambitionen und Eroberung haben. Also wir erfahren immer so ein bisschen was über die Entität, die den Turm beherrscht. Und wir erfahren, was im Turm los ist. Hier sind nämlich die Schatten besonders dicht und alle Proben, die mit Sicht zu tun haben, sind eine Stufe erschwert. Und von den 6 potenziellen Räumen möchte ich euch mal das Schattenbad exemplarisch vorstellen, denn es zeigt die Stärken und Schwächen dieses Abenteuers direkt mal knallhart auf. Hier stehen nämlich 3 Badewannen in der Mitte des Raumes und fließen langsam über. Und zwar so langsam, dass die Gruppe das eigentlich kaum bemerken kann, außer sie würden wirklich darauf achten und dann einen erfolgreichen Wurf abliefern. SC, die dann irgendwann die übergelaufene Flüssigkeit berühren, können sich nicht daraus entfernen. Das Wasser wird ansteigen und sie werden ersticken. Allerdings kann die Gruppe mit klugen Ideen entkommen. Okay, das ist Lazy Design in höchstem Format, in allerhöchster Potenz. Hier hätte ich doch gerne zumindest einen Mechanismus dafür, wie das Wasser steigt, einen Mechanismus dafür, wie die Spielleitung das Ganze handhaben kann, wie die entkommen können. Aber hier wird einfach komplett handgewedelt und ich bekomme als Spielleitung keinerlei Hilfe. Okay, dass ich beim Erstellen der Türme und beim Beschreiben der Türme sowieso ein bisschen auf mich gestellt bin, kommt noch dazu. Aber dieser Raum ist wie alle 5 anderen in diesem Traumturm, ja, sagen wir mal, sehr frei gestaltet und nicht die gute Art von frei, die ich mag. Aber halt mir schon mal fest, die Fantasie, die in diesem Ganzen steckt, ist spektakulär, großartig und macht mir gigantischen Spaß. Und es macht auch Spaß, das zu lesen.
Das definitiv, aber ich glaube, die Kritik, dass vieles mit einem einzigen Würfelwurf abgeregelt wird, die muss sich dieses Abenteuer schon gefallen lassen. Wir kommen da bestimmt im Fazit nochmal drauf zurück. Wir wagen uns aber als nächstes erstmal in das Haus von Inea oder Inea, eines flamboyanten und eitlen Feuermagiers.
Flamboyant ist sehr schön.
In dessen Turm es natürlich besonders heiß hergeht, was einen Wurf auf Konstitution erfordert. Und hier gibt es dann insgesamt 6 Räume. wie in jedem dieser Türme, die die Charaktere erforschen können. Und darunter finden sich ein langer Gang voller heißer Platten, den man durchqueren muss, ein Rätselraum mit verschiedenen Feuerschalen, die man nach Farbe und Hitze sortieren muss, um Türen zu öffnen, Flammenbäder gefüllt mit Öl, das die Kleidung zwar verbrennt, aber die Charaktere heilen kann, ein Schattentheater über einen magiebegabten Jungen, das interessante Nebeneffekte hat, und ein Raum mit Flammenzungen, die die Charaktere ergreifen können. Am besten gefällt mir der Einäscherungsraum, in dem der Magier ungebetene GästInnen und erfolglose Lehrlinge verbrennen lässt, in dem die Charaktere dann auf einen dieser besagten Lehrlinge treffen können. Das ist insgesamt ein ziemlich heißer Turm, der jetzt aber auch nicht durch besondere Ideen bestechen kann.
Ja, ich habe das Yang zu deinem Ying und möchte euch den Frostturm kurz vorstellen. Hier herrscht Aelsat oder Elsat, sammelt Träume, die sich auf Tod, Einsamkeit und Kälte beziehen. Von der Beschreibung her ist es überraschenderweise verdammt kalt und ohne angemessene Kleidung, und ich glaube, da sind nicht Schlips und Abendkleid gemeint, sind hier alle Tests erschwert. Alle. Es gibt wieder 6 besondere Räume und ich mochte das Eismuseum von seiner Beschreibung her. Dann aber beim weiteren Durchlesen nicht von dem, wie ich es leiten müsste, denn hier stehen einfach 3 Eisstatuen athletischer Personen. Die stehen da rum und versuchen, die Charaktere zu ergreifen und dadurch erfrieren zu lassen. Tja, das ist eine schöne Szene, hat sich Diogo sicher spannend vorgestellt und auch schön, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das so richtig schön, spannend, gut leiten könnte. Aber der Frostturm ist schon mal passend zu diesem Hitzeturm, zum Feuerturm. Eigentlich ein ganz schöner Kontrast.
Ja, wir machen weiter mit dem Turm der Spinnen. Und Spinnen finde ich ja schon mal grundsätzlich sehr gut. Rarob, die Besitzerin des Turms, kann natürlich Spinnen aller Art kontrollieren und mit ihnen sprechen. Und eine Besonderheit dieses Turms ist, dass man sich hier nur sehr langsam fortbewegen kann, denn natürlich ist jeder Raum voller Spinnennetze. Es gibt wieder 6 Räume, die erforscht werden können, die alle thematisch gut zum Thema Spinnen passen. Es gibt klaustrophobische Netztunnel samt Wächterspinnen, eine Seidenfabrik, in der Webstühle direkt an Spinnen angeschlossen sind, die Seide herstellen und bei Gefahr schreien. Es gibt die obligatorische Brutstätte der Spinnen mit jeder Menge Eiern und frisch geschlüpften Spinnen, eine Sammlung besonderer Spinnennetze, die man besser nicht anfassen sollte, und die Kammer der Spinnenkönigin, die entweder schläft oder in einer sozialen Rollenspielsituation überwunden werden muss. Am besten gefällt mir der Rat der Ältesten, einfach weil die Vorstellung von mehreren auf Thronen sitzenden Spinnen interessant ist, die über einen Verräter in ihren eigenen Reihen diskutieren und darüber, was mit ihm oder ihr zu tun ist. Und die Charaktere dürfen dann fleißig mitberaten, was mit dem gefangenen Verräter passieren soll. Und dabei stelle ich mir zumindest vor, dass es sich dabei um eine interessante Rollenspielsituation handeln könnte. Welchen Turm haben wir denn noch, Moritz?
Ja, von Spinnen, die ja für viele eine Red Flag sind, kommen wir ansatzlos zu Schlangen. Da hat sich jemand was bei gedacht.
Indiana Jones wäre empört.
Richtig, noch ein paar Ratten dazu. Also hier ist Vlasir und sammelt Macht-, Herrschafts- und Verratsträume. Mir gefällt hier die Besonderheit des Turmes am besten von allen. Und zwar ist hier die Schlange Zaras, das Haustier von Vlasir, die einfach den Charakteren überall hin folgt und sie total mit ihrem hypnotischen K-Blick aus dem Dschungelbuch nervt. Und dafür gibt es jetzt tatsächlich sogar einen Mechanismus. Also danke, die Schlange Zaras ist bisher mein Highlight, denn die könnte ich auch so leiten, wie sie da steht. Und von den 6 Räumen hat mir die Giftdestille am besten gefallen. Hier ist nämlich eine Riesenmaschine, die Schlangengift verarbeitet. Und ich muss Geschicklichkeitstests ablegen als Charakter, wenn ich mich durch diesen Raum bewegen möchte. Denn im schlimmsten Fall stolper ich oder komme irgendwie ungeschickt gegen diese Maschine, drehe ein Rad in die Richtung, wo es nicht gedreht sein sollte. Und wenn ich also die Probe versemmel, sprüht mir mal gerade Schlangengift oder Ähnliches entgegen und ich würfel ein W6. Und ja, hier kann dann von vor Gift geschwollenem Fuß bis zu einem klassischen Save or Die alles Mögliche passieren, was ihr euch so mit Schlangengift vorstellen könnt. Ein schöner Raum und auch dieser hat wieder eine Mechanik, sodass ich es leiten könnte. Danke, Mann!
Okay, dann bleibt noch der Turm der Schädel und dessen Herrscher ist leider nicht Skeletor, sondern Laetir, der Kadavermagier, der den Turm mit Skeletthänden versehen hat, die nach den Charakteren greifen können. Und ganz überraschend gibt es hier sehr knochige Räume und Fallen, die auf die Charaktere warten. Zum Beispiel einen Raum voller Schädel, der uns vielleicht an eine Szene aus Herr der Ringe erinnern könnte. Ein Raum mit einem Becken voller Knochen, in dem man versinken kann. Eine Skelettkapelle, die vielleicht für die Charaktere aufspielt. Ein Knochenmuseum und einen Knochenthron, auf dem unter Umständen der Herrscher des Turms anzutreffen sein kann. Mein Highlight aus dem Turm der Knochen ist allerdings der große dreieugige Schädel, der in einem Raum in der Luft schwebt und die Charaktere nach ihren Namen und ihren Begehr fragt und den Geist eines Aliengottes enthält, der im Turm gefangen gehalten wird. Das dürfte definitiv eine coole und interessante soziale Herausforderung werden in diesem Schädelturm. Und ich glaube, damit haben wir schon alle Türme besprochen, oder Moritz?
Ja, bis auf die Option der 12 zusätzlichen Räume, denn ihr habt ja erfahren, wie hier Türme erschaffen werden. Und wenn ich dann 3 Dreier beispielsweise mit meinen 6 Würfeln würfel, dann kommt natürlich nicht Raum Nummer 3 dreimal, sondern dann kommen Ersatzräume, die hinten drin sind. Und die Ersatzräume gefallen mir ausgezeichnet, fast besser als die normal eingeplanten Räume. Denn mal kurz nebenbei, es gibt eine Meditationskammer. Das ist so ein Yoga-Style-Raum mit einem riesen Mandala auf dem Boden mit dem Thema des Turms jeweils noch verwoben. Und hier können dann die Charaktere meditieren und im besten Fall heilen sie. Im schlechten Fall landen sie in einem Albtraum und verlieren in jeder Runde Trefferpunkte, bis sie sich aus diesem Albtraum befreien können. Dann, auch gut gefallen, hat mir die Halle der Schuhe. Ihr habt richtig gehört, Schuhe, also die Dinger, die ihr euch an die Füße macht. Das ist ein runder Raum, in dem hunderte von Schuhen aller Größen und Formen und Farben herumliegen. Ein lila Nebel verhindert, dass die Charaktere alles so genau sehen können. Und wenn sie dann durch den Raum gehen und aus Versehen auf verfluchte Schuhe treten, dann tackern die sich an ihre Füße und wir würfeln mit 1W12, was für Schuhe sie dann tragen müssen und erstmal auch nicht loswerden. Mein Lieblingsschuh ist die Nummer 5. Die heißen Marching Shoes, also eine Art Stiefel. Auf Deutsch kann man das nicht mit so einem Wortspiel irgendwie wiedergeben. Aber mit diesen Dingern können die Charaktere dann nur noch marschieren. Das heißt, da ist dann nichts mehr mit Anschleichen oder so. Das kann man dann knicken mit diesen geilen Marching Shoes. Hast du einen W12 griffbereit oder kannst du mir eine Zahl außer 5 sagen?
Ich kann dir eine Zahl sagen, nämlich die Zahl, die zu meinen Lieblingsschuhen führt.
Oh ja, bitte.
Dann wäre es die 1.
Oh, zu den Hühnchenschuhen, den Chicken Shoes. Dann werden deine Beine zu Hühnchenschenkeln. Und es hat keinen mechanischen Nachteil, aber es sieht einfach scheiße aus. Sehr gut. Ja, die Chicken Shoes stehen dir ganz ausgezeichnet. Und gehen Hähnchenbeine nicht auch andersrum als, also, obwohl, nee, die sind genauso wie unsere. Nee, alles gut, das waren andere Viecher. Ja, also Chicken Legs. Läuft bei dir. Was hast du noch so zum Schluss des Abenteuers zu bieten? Kannst du die Hühnchenbeine überbieten im Anspurt?
Leider nicht. Am Ende dieses Abenteuers gibt es noch die Spezialkammer, einen Geheimraum, der in jedem der Türme auftauchen kann und in dem man in Nebeln versteckt die privaten Gegenstände des jeweiligen Zauberers oder der Zauberin und dessen oder deren Bett finden kann. Außerdem haben wir noch eine Liste der Zauberer und was passiert, wenn man sie antrifft. Hier wird dann die grundsätzliche Stimmung des oder der MagierInnen, Stärken, Schwächen und Neigungen beschrieben, damit man weiß, wie man das jeweilige mächtige Wesen spielen oder ausspielen kann, aber auch überwinden kann. Und als letztes erhalten wir noch eine kurze Liste möglicher GegnerInnen, auf die die Charaktere treffen können. Und dann ist das Abenteuer auch schon vorbei.
Puh, that was fast. Gut, ich habe das Glück, dass ich was zum Design sagen darf, denn ich kann euch eine Sensation verkünden. Es ist einspaltig. Nicht zweispaltig, nicht dreispaltig. Nein, einspaltig. Und ich habe das original gedruckte Teil und das hat unglaublich dickes, tolles Papier, was mein Herz mit Freude erfüllt. Es hat tolle lila Illustrationen, die wirklich tatsächlich so surreal sind, wie ich mir das Abenteuer vorstelle. Ein paar komplett bunte Illustrationen gibt's auch. Ich möchte in der Tat für das gesamte Aussehen des Dingses eine glatte 1 mit Sternchen geben. Das ist ein super Ding, was klasse aussieht.
Ja, du hast ja gerade schon die Illustration erwähnt. Da finden wir sehr unterschiedliche Stile der Bilder, würde ich mal sagen. Wir haben Aquarelle, Holzdrucke, Zeichnung. Manchmal wirkt das Ganze sehr schemenhaft und surreal, was natürlich auch zum Design dieses Abenteuers passt. Es geht ja um Träume. Ich finde, die Qualität schwankt ein bisschen. Ich finde sie allerdings grundsätzlich insgesamt in Ordnung. Mir gefällt vor allem das Skelett mit Fackeln auf den Schultern auf Seite 23. Aber optisch hat es mich auf jeden Fall auch angesprochen und definitiv überzeugt. Und damit können wir dann direkt zum Fazit übergehen.
Ich würde glatt noch erwähnen, dass ich es von den Illustrationen und so her ein bisschen Walter Mörsig finde, allerdings nicht so präzise und liebevoll, sondern mehr so mit der groben Kelle gemeißelt, aber gefällt mir echt gut. Ja, das Fazit. Ich möchte was sagen, ich weiß nicht, ob du dich da anschließen kannst oder ob dir das auch aufgefallen. Ich habe in der letzten Zeit sehr, sehr viele Fighting Fantasy Bücher gespielt und da habe ich einfach Aneinanderreihungen von weirden Szenen und Elementen. Das Spiel kann schnell vorbei sein durch einen schnellen Tod. Es kann aber auch einfach völlig an der Haupthandlung vorbei meandern und einfach so in Sackgassen laufen. Aber es ist immer spannend und immer interessant. Und ich sagte ja, das hier ist im Prinzip für Advanced Fighting Fantasy geschrieben. Da gibt es ja eigentlich nur die zwei Werte Kampfkraft und ja, so eine Art Trefferpunkte. Dann gibt es den Rüstungswert, der vom Schaden abgezogen wird, der Schaden selber und die Größe des Monsters oder die Größe des Wesens. Das war's. Und ich glaube, dieses Abenteuer sollten wir als ein Abenteuer ansehen, was versucht, das Spielgefühl von Spielbüchern nachzuahmen oder nachspielen zu lassen. Wenn ich erwarte, dass ich da irgendwie so ein klassisches, oldschooliges Abenteuer mitspiele, werde ich auf die Schnauze fallen. Wenn ich erwarte, dass ich hier mit konkreten Handlungsoptionen als Spielleitung ausgestattet werde, werde ich auf die Schnauze fallen. Aber wenn ich mir so ein surreales Traumspielbuch vorstelle, wo ich als Spielleitung meine Gruppe durchführen möchte und auch selber dann einfach als Spielleitung mit dem Flow gehe und nicht jetzt sämtliche Situationen und Mechaniken total eng nehme, sondern einfach sage, come on, wir gehen jetzt mit, wir spielen da durch, es ist ein Spielbuch, scheiß drauf, dann wird das echt Spaß machen. Also ich hätte fast Lust, das spontan die nächsten Wochen mal, wenn ich Zeit habe, und davon habe ich leider sehr wenig, anzubieten. Mir gefällt's.
Ja, mir gefällt's auch. Also mir gefällt es im Gesamten ganz gut. Wobei man sich natürlich, wie du schon gesagt hast, auch auf diese eher erzählerischen oder vielleicht auch Railroading-Elemente des Settings so ein bisschen einlassen muss. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das mit der entsprechenden Spielgruppe und der entsprechenden Spielleitung und den entsprechenden Einstellungen zu diesem Spiel viel Spaß machen kann. Ich verstehe aber auch, warum das Spiel bei Reviews, wie zum Beispiel bei 10 Foot Pole, eher schlecht wegkommt. Vermutlich eben, weil es mit den Erwartungen, die manche Leute dann an dieses Abenteuer haben, bricht. So kann man es vielleicht gut ausdrücken. Ich würde es auf jeden Fall aber auch ausprobieren und mich darauf einlassen und glaube auch, dass man damit wirklich ein bis zwei nette Spielabende haben kann. Aber wie gesagt, man muss sich halt vorher klar machen, was dieses Abenteuer eigentlich von einem möchte und was für eine Art von Spiel man an diesem Abend dann spielt. Und ich glaube, dann kann man damit doch ordentlich Spaß haben, würde ich sagen. Und damit wären wir schon wieder am Ende unserer Folge angekommen und wir hören uns beim nächsten Mal in Folge 70 mit Stargast oder Stargästin. Wir verraten noch nichts.
Ich muss an dieser Stelle sagen, damit wir das auch in der Aufnahme haben, ich fürchte, der Stargast, der geplant ist, wird schwierig, weil die gerade auf Tour sind und ich nicht weiß, ob da jetzt gerade aktuell Zeit ist, aber wir werden auf jeden Fall noch irgendwelche Stargäste für euch rankarren und die ganz großen Stimmen der deutschen Podcast-Szene für euch aufreißen.
Natürlich.
Seid gespannt.
Alles klar, wir hören uns also beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm/Gruftschrecken, unter twitter.com/Gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.